Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Die heutige Sendung haben wir am Mittwoch dieser Woche in Berlin auf der Republika 2019 aufgezeichnet, auf dem Deutschlandfunkstand. Und viel wurde ja in unseren Programmen bereits von diesem mittlerweile wohl größten Digitalkongress in Europa berichtet. Ich finde, das ist auch angemessen, denn das überaus interessierte und wirklich zahlreiche Publikum zeigt ja, wie groß der Hunger nach Informationen aus der Netzwelt ist. Carina Frohn und Jan Rehm sind hier für Sie über die Republika gelaufen und haben sich einige der rund 500 Talks mit schätzungsweise 1000 Rednerinnen und Rednern angehört. Carina, die Republika wartet dieses Jahr mit einem sehr ungewöhnlichen Motto auf. Das heißt TL-DR. Was bitteschön soll das bedeuten?
Es ist ein Akronym, TLDR, ist die Abkürzung für Too Long Didn't Read. Zu Deutsch war zu lang, deswegen nicht gelesen. Und das bezieht sich zum Beispiel auf die Nutzungsbedingungen einiger unserer Lieblingsplattformen. Die sind sehr, sehr technisch und meistens sehr, sehr lang. Und deswegen drücken wir eigentlich immer den Ja-Button, ohne das wirklich durchzulesen. Aber das bezieht sich natürlich auch auf diese Artikel, die wir in den sozialen Netzwerken teilen, die wir kommentieren, ohne immer alles gelesen zu haben, weil die Überschrift zum Beispiel catchy ist. Insgesamt einfach viel zu viel Information, es ist immer alles viel zu viel und deswegen wendet man sich dem Ganzen so ein bisschen ab. Man hat das optisch auch dargestellt durch Herman Melville's Moby Dick. Das wurde ausgedruckt, ist 450 Meter lang und wird hier wie so ein Leitfaden durch die ganze Station Berlin aufgehängt.
Ja, zu lang nicht gelesen. Das ist ja auch, sage ich mal, ein Motto, das man getrost ummünzen kann auf die Republika selbst. Zu groß, nicht gesehen. Die Besucher hatten meiner Meinung nach also wirklich die Qual der Wahl bei den Sessions. Es waren ja, wie Carina gesagt hat, 500 Sessions mit 1000 Vortragenden ungefähr. Und die Sessions waren zum Teil auch richtig voll, was nicht verwundert. Insgesamt über die 3 Tage Republika waren es deutlich über 20.000 Menschen, die hier auf diesem riesigen Kongressgelände hin und her gelaufen sind.
Und ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Republika sind ja die ganz vielen Talks, in denen oft ganz leidenschaftlich diskutiert wird, wie man mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und digitalen Lösungen die Welt ein klein wenig besser machen könnte. Also sehr positive Talks. Jan, welche Ansätze haben Sie denn hier auf der Republika in dieser Richtung entdecken können?
Also 2 Ansätze sind mir ganz besonders aufgefallen. Einmal ein globaler und einmal ein lokaler. Global denkt beispielsweise Andrew Harper vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR. Sein Talk fasst er wie folgt zusammen.
Der Vortrag sollte die Menschen ermutigen, intensiver darüber nachzudenken, wie wir auf humanitäre Katastrophen reagieren. Angesichts der zunehmenden Komplexität der Welt, angesichts des Klimawandels, angesichts des Wettbewerbs um Ressourcen, angesichts des zunehmenden fremdenfeindlichen Nationalismus und vielen anderen erschwerenden Faktoren, müssen wir neue Wege finden, wie wir Flüchtlinge versorgen. Heute können wir auf Daten schauen und aus den Trends und Mustern lernen, um uns besser über die Zukunft zu informieren.
Harper plädiert dafür, die Daten, die wir heute haben, also Wetterdaten, Informationen über schwelende Konflikte, politische Probleme in den Regionen, drohende Naturereignisse wie Dürren und so weiter und so fort, das alles zu sammeln, auszuwerten und daraus Vorhersagen abzuleiten.
Um sich damit dann rechtzeitig vorbereiten zu können, richtig?
Ganz genau, darum geht es, also um einfach nicht von Migrationsbewegungen auch überrascht zu werden.
Ja, das war der globale Einsatz zur Nutzung digitaler Werkzeuge, aber auch die lokalen Ideen gibt es ja, um die Digitalisierung zur Verbesserung des Lebens einzusetzen.
Die Idee, was zu verbessern wäre, fanden Daniel Geiger und Jonas Wagner sozusagen in der eigenen Biografie. Die beiden Masterstudenten stammen beide aus eher dörflichen Gegenden und sie sagen, dort gibt es genau ein Problem, das beide nur zu gut kennen, nämlich Mobilität oder fehlende Mobilität. In ihrem Vortrag erklärten sie, vor allem ältere Menschen seien betroffen und die Lösung für diese Menschen dürfe jedoch nicht einfach nur digital sein, sondern sie müsse dank digitaler Unterstützung einfach sein. Also um es ganz kurz zu machen, die beiden Studierenden entwickelten in einem Prozess, in dem sie mit den Betroffenen sprachen, Workshops und Hackathons ausrichteten, einen einfach zu bedienenden Rufknopf für ein örtliches Bürgertaxi. Der Knopf kommt dann an den Rollator älterer Personen und die können beispielsweise, wenn es zum Arzt gehen soll oder zum Einkaufen, einfach auf den Knopf drücken und eine kurze Weile später ist dann das Bürgertaxi zur Stelle. Interessant an diesem Ansatz fand ich, dass die Studierenden herausfanden, alleine digitale Werkzeuge schrecken ältere Personen schon ab. Die Aussicht auf einfache Mittel dagegen, die habe dann überzeugt.
Jan, warum haben Sie eigentlich gerade diese beiden Ansätze rausgesucht?
Ich habe sie mir rausgesucht, weil diese beiden doch sehr konstruktiv und nicht disruptiv sind. Also sie verbessern und verändern nicht nur einfach. Der UNHCR-Mitarbeiter Andrew Harper will die Politik und die Gesellschaft sensibilisieren und mobilisieren. Daniel Geiger und Jonas Wagner werfen nicht einfach mit einer Idee nach einem Problem, sondern haben konkret nach einer Lösung geforscht, eine gefunden und diese dann auch wirklich in echt umgesetzt. Beide betonen, sie wollen kein Startup damit gründen, sondern eine Plattform schaffen. Also die finden Sie unter meindigitalesdorf.de und dann mit Hilfe dieser Plattform Menschen in ländlichen Gebieten gemeinsam zu eigenen passenden Lösungen führen.
Vielen Dank für diese zwei Beispiele, wie Digitalisierung für das Gemeinwohl eingesetzt werden kann und nicht unbedingt nur disruptiv wirkt, was ja oft vorkommt in der digitalen Wirtschaft bei digitalen Plattformen. Und eben diese Plattformen, die haben ja einen wahnsinnig breiten Raum hier eingenommen auf der Republika. Sehr viele Talks drehen sich auch darum, wie vor allem die großen Plattformen in den sozialen Medien agieren und ob dies auch mit den rechtlichen und den gesellschaftlichen Ansprüchen in Europa oder konkreter innerhalb der Europäischen Union überhaupt vereinbar sind. Schließlich stehen ja meist nordamerikanische Großkonzerne hinter diesen Plattformen, die bislang ziemlich unbehelligt von Regulierung oder gesellschaftlichem Diskurs ihre Geschäfte betrieben haben. Das hat sich in letzter Zeit ja stark verändert. Vor allem die Kartellwächter machen hier ziemlichen Druck. Eine von ihnen, nämlich die EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager, hat sich hier auf der Republika dazu geäußert. Carina, Sie haben sich das angehört.
Und ich muss sagen, das ist eine ziemlich beeindruckende Frau. Also sowohl die Vita als auch das ganze Auftreten. Und man kann zu Recht sagen, sie ist der Schreck von allen Tech-Unternehmen. Sie wurde zuerst gefragt, ob die Gesellschaft die Tech-Unternehmen vielleicht härter unter die Lupe nehmen sollte und sich damit mehr befassen sollte. Und sie sagt einfach nur ja und alle lachen, weil sie das mit so einer Deutlichkeit gesagt hat. Sie sagt, ja, das nimmt ja Einfluss auf alles, auf soziale Kontakte, auf unsere Gesundheit, die Demokratie. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema. Sie sagt immer wieder, das hat alles auch mit unserer Demokratie zu tun. Und deswegen können wir das auch nicht übersehen. Und wenn wir sozusagen eine Zukunft haben wollen, die nicht von digitalen Plattformen bestimmt wird, dann müssen wir uns eben jetzt kümmern. Sie sagt außerdem, if you protect yourself, you also protect your democracy, was ich schon gesagt habe. Also wenn du dich selber verteidigst und schützt, dann schützt du auch die Demokratie. Sie plädiert dafür, dass man für seine Privatsphäre kämpfen soll. Das finde ich für die Politik schon ungewöhnlich, dass man wirklich auch mal gesagt kriegt, ihr habt das Recht, nicht alles preisgeben zu müssen. Ihr dürft auch sozusagen euch selbst verteidigen. Aber man kann ja den Bürgern alle Rechte der Welt an die Hand geben, Gesetze machen. Wenn die sich halt selber nicht engagieren, dann wird da auch nichts passieren. Also auch ein klarer Appell an die Bürger.
Das ist natürlich auch etwas, was sich auf die privaten Unternehmen bezieht. Man muss da genauer hingucken. Wenn es darum geht, welche Daten der Staat sammelt, dann werden die Aussagen wahrscheinlich nicht mehr so euphorisch und positiv sein, eben halt alle Daten zu schützen.
Außerdem ganz interessanter Ansatz finde ich, dass sie sagt, man müsste darüber nachdenken, ob man Kommunikationstechnologie nicht quasi dazu zwingt, kompatibel miteinander zu sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel WhatsApp habe oder Telegram oder diese ganzen anderen Messenger, dann kann ich natürlich nur auf diesem einen Messenger mit jemand anders kommunizieren. Wenn man das aber alles sozusagen öffnen würde und ich mit Telegram zum Beispiel Ihnen, Manfred, auch einfach bei WhatsApp schreiben könnte, dann wäre eben nicht mehr dieses Kartelldenken da, sondern man hätte das Ganze geöffnet.
Politiker haben sich hier auf der Republika präsentiert, tun das in immer stärkeren Maße und Margarete Vestager war eine, die EU-Wettbewerbskommissarin, die sich über Plattformen geäußert hat. Und parallel zur Republika findet hier in Berlin ja schon seit einigen Jahren auch die Media Convention statt, die quasi zusätzliche Talks bietet, allerdings mit einer starken Fokussierung auf die eben medienpolitischen Themen. Und dort standen die großen Plattformen ebenfalls im Mittelpunkt, zum Beispiel mit der Fragestellung, ob sie unter medienrechtlichen Aspekten reguliert werden müssen und wenn ja, wie. An einem Talk dazu war auch Professor Janett Hofmann, die Forschungsdirektorin des Humboldt-Institutes für Internet und Gesellschaft, beteiligt. Sie wies darauf hin, dass die Regulierungsdiskussion noch vor 20 Jahren undenkbar gewesen wäre, weil die Netzwelt da noch von Brechts Radiotheorie geträumt habe.
Wir kommen aus einer Zeit, wo wir die Agenda-Setting-Macht der Massenmedien kritisiert haben. Wir haben ja bis in die 90er Jahre lang in einer öffentlichen Sphäre gelebt, die von Zeitungen, TV und Radio dominiert war und somit diese Anbieter bestimmt haben, was wir zu sehen und zu hören bekommen. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass wir mal, ich gehe jetzt zurück zu Brechts Radiotheorie, dass wenn wir ein multidirektionales Medium haben, das allen Menschen die Möglichkeit gibt, selbst zu sprechen, das als eine enorme Befreiung und Demokratisierung der öffentlichen Sphäre erlebt werden wird. Und was wir jetzt stattdessen erleben, ist, dass es gar nicht zu einer Demokratiesteigerung kommt, sondern sehr viele Menschen die digitalen Medien nutzen in einer recht destruktiven Art und Weise, nämlich Demokratie unterlaufend. Und das empfinde ich persönlich als eine große Erschütterung, dass eben diese Gleichung, je mehr Meinungsfreiheit, auch technischer Art und Weise, je mehr Demokratie, desto besser ist der öffentliche Diskurs, dass diese Gleichung gar nicht aufgeht.
Da geht es oft um Fake News bei den sozialen Netzwerken. Es geht um Inhalte, die gesetzlich nicht erlaubt werden, die in irgendeiner Weise eingefangen werden müssen. Die Konzerne sind jetzt damit beschäftigt, Strukturen aufzubauen, wie man das einfangen kann. Was meinen Sie, ist von staatlicher oder von öffentlicher Seite aus ist notwendig, dafür einen Regulierungsrahmen vorzugeben, an den sich die Unternehmen dann strikt halten müssen?
Ich glaube, dass wir unbedingt einen gesetzlichen Rahmen brauchen, auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, nämlich der Wahrung von Meinungsfreiheit. Wir haben ja lange Zeit eher die umgekehrte Kritik gehabt. Ich erinnere daran, vor 10 Jahren haben wir immer darauf hingewiesen, dass Plattformen Meinungsfreiheit nicht garantieren, sondern stattdessen ihre eigenen AGBs, ihre Terms of Service haben, die sehr viel enger gefasst sind als das, was das Grundrecht auf Meinungsfreiheit uns garantiert. Dann kam sozusagen die umgekehrte Kritik, nämlich dass Plattformen nicht genug Inhalte runternehmen, vor allen Dingen solche, die gegen die Würde des Menschen gehen, die Nazi-Propaganda betreffen, Gewaltszenen etc. etc. Heute wollen wir, dass Plattformen das in unserem Namen tun, also diese Inhalte runterzunehmen. Aber was mir nach wie vor wichtig scheint, ist, dass wir einen gesetzlichen Rahmen haben, der regelt, was Plattformen eigentlich tun dürfen und was nicht. Sie sind inzwischen so groß, dass man sie als öffentliche Infrastruktur wahrnehmen muss. Und damit tragen sie auch eine Verantwortung für den öffentlichen Diskurs, der unbedingt einen gesetzlichen Rahmen braucht.
Kann man auch von den Plattformen verlangen, dass sie in den Ländern, in denen sie erscheinen, eine Verantwortung haben für die Demokratisierung dieses Landes, dass sie dafür tatsächlich auch aktiv sich einsetzen müssen?
Generell muss man sich fragen, ob man das von privaten Unternehmen erwarten kann, dass sie gleichzeitig demokratiefördernd wirken. In einem weiten Sinne könnte man sagen, auch solche Unternehmen sind auf eine demokratische Umgebung angewiesen, damit sie überhaupt operieren können. Insofern würde man sich wünschen, dass sie selber auf diese Idee kommen.
Man könnte sich aber auch fragen, ob es nicht notwendig ist, eben halt in diesem Plattformbereich dann das zu tun, was man auch im Medienbereich gemacht hat, nämlich öffentlich-rechtliches Angebot zu kreieren, was genau das macht, nämlich demokratiefördernd zu wirken.
Ich finde, man muss schon bedenken, dass Rundfunk, Tageszeitungen, Fernsehen von professionellen Journalisten gestaltet wird, die auch einem gewissen Auftrag unterliegen und Plattformen, die überwiegend nutzergenerierte Inhalte hosten. Wir Nutzerinnen, wir unterliegen nicht den gleichen Regeln wie Journalisten. Und solange Plattformen andere Inhalte anbieten als die Massenmedien, denke ich, müssen sie auch regulatorisch unterschiedlich behandelt werden. Ich finde Vielfalt von Plattformen gut und würde mir auch wünschen, dass wir da mehr Varianz und damit mehr Wahlfreiheit bekommen. Die Idee, dass wir selber als Gesellschaft Plattformen schaffen, mit den vielen Ressourcen, die wir haben, das finde ich eine großartige Idee.
Jeanette Hofmann war das, die Forschungsdirektorin des Humboldt-Institutes für Internet und Gesellschaft. Und sie wünscht sich Alternativen aus der Gesellschaft heraus, die den privatwirtschaftlichen Plattformkonzernen ja etwas entgegensetzen können. Carina, Sie waren bei einem Talk, der für dieses Problem vielleicht einen Ausweg verspricht. Hat Sie der Vortrag überzeugt?
Beyond Platforms war mein absolutes Highlight bisher. Das mag aber auch daran liegen, dass Bertram Google einfach ein toller Vortrager ist, also der Medienwissenschaftler und Blogger, berät nicht nur das Fernsehen an sich, sondern er kennt sich auch mit diesem Internet und diesen Plattformen aus. Und das hat er auch mit einem sehr witzigen Vortrag bewiesen. Das Problem ja mit Netflix, Spotify, Amazon, ich kann sie alle aufzählen, wissen wir ja, ist, dass sie diese Monopolstellung haben. Das ist nicht nur blöd für die kleinen Unternehmen, sondern das ist eben auch blöd, weil wir jetzt sozusagen in der Position sind, diesen Unternehmen die Verantwortung für negative Inhalte zu übertragen. Also Fake News und Hasskommentare und so, die müssen sich jetzt darum kümmern. zu heißen, dass sie sozusagen selber ihre Inhalte zensieren müssen, klein machen müssen und das natürlich eigentlich kontraproduktiv zu dem ist, was die Nutzer eigentlich wollen. Und man muss ja auch sagen, wenn man zum Beispiel so ein Video von so einem Verschwörungstheoretiker hat, das bringt Klicks, ob die Leute das jetzt glauben oder nicht. Und da kann man natürlich wunderbar Werbung schalten. Also es ist nur ein Beispiel. Warum sollten die Plattformen sich das eigentlich nehmen lassen? Also das ist eben eins der großen Probleme.
Scheint also irgendwie auswegslos. Sollen wir jetzt den Kopf in den Sand stecken?
Gott sei Dank nicht. Deswegen hat mir das Panel auch so gut gefallen, weil es endlich mal eine Lösung gibt und nicht nur die Diskussion über ein Problem. Bertram, Google findet, es sollte so eine Art europaweite eigene Plattform mit Inhalten geben. Und das hat er dann so erklärt.
Im Kern ist die Überlegung, na, wie können wir was schaffen, wo wir die Plattform überflüssig machen. Und wenn wir dann eben schaffen, wir die Inhalte zu bündeln von den relevanten Leuten, die was produzieren, und das verfügbar machen eben über verschiedene Zugänge, ob Apps, Webangebote und anderes, dann können wir in der Summe sehr, sehr viel Neues schaffen.
Das muss man sich so vorstellen. Also es soll finanziert werden mit einem sogenannten Deutschlandpass 25. Also es ist ähnlich wie der Rundfunkbeitrag. Jeder zahlt in einen Topf und aus diesem Topf wird dann alles bezahlt. Die Filmemacher, die Appgestalter, der Mensch, der die Lampe im Hintergrund hält, alles. Dadurch gibt es seiner Meinung nach keinen Konkurrenzdruck, denn alle kriegen alle Inhalte. Jede Plattform kann sich sozusagen entscheiden, wollen wir das Video hochstellen, wollen wir das nicht und so weiter und so fort. Außerdem gilt nicht mehr das Argument, ja, bei der Plattform ist der Player einfach besser oder so. Also Technik spielt dann keine Rolle mehr, alle haben das Gleiche. Klingt so ein bisschen sozialistisch, aber das ist so ein bisschen die Idee. Wie sich das konkret umsetzen lässt, naja, da hakt es noch ein bisschen. Da hat nämlich der Herr Google gesagt, hier Publikum, denken Sie sich doch was mit mir aus und kontaktieren Sie mich. Und wenn wir Glück haben, vielleicht gibt es dann ja bald ein neues Google. Dazu muss ich aber auch sagen, ich war auch bei Cory Doctorow, dem kanadischen Science-Fiction-Autor, Journalist und Blogger. Und der hat sich natürlich auch mit diesem Thema beschäftigt. Du hast es gesagt, Plattformen sind überall. Und der sagt, man soll sozusagen die bestehenden Plattformen kleiner machen. Weil wenn man mehr Konkurrenz hat, dann belebt das auch das Geschäft. Dann gibt es keine Monopolstellung mehr. Und dann würden vielleicht auch mehr zusammenarbeiten und es gäbe vielleicht eine glücklichere Welt. Ist auch ein spannender Ansatz.
Die Plattformdiskussion meandert auch ein bisschen hier auf der Republika. Viele Ideen von einzelnen Leuten, die am Ende irgendwie zusammengeführt werden müssen. Die Alternativen jedenfalls zu sozialen Plattformen, die scheinen dringender denn je. Das, Jan, das könnte auch ein Fazit sein aus einem Vortrag, den Frank Rieger gegeben hat, oder?
Könnte sein, aber Frank Rieger, Buchautor und Sprecher des Chaos Computer Clubs, zog ein anderes Fazit als das, was wir bisher so gehört haben. Aber ich will mal vorne beginnen. Im Vortrag von Frank Rieger ging es um Cyberwar, hybride Kriegsführung und Desinformation. Der Hacker stellte die These auf, normale Nutzer und das Internet selbst seien inzwischen zwischen die Fronten der Auseinandersetzung von Staaten und Konzernen geraten, mit dem Effekt, dass das Netz zur menschlichen Kommunikation kaum mehr nutzbar sei, zumindest bezogen auf soziale Netzwerke und ähnliche Plattformen, aber auch das Netz als Informationsquelle sei nur noch in Grenzen brauchbar.
Ja, und worauf stützt Rieger seine These?
Er beobachtet zum Beispiel, dass Akteure wie die russischen Medien, wie RT oder Redfish, aber auch andere Staaten sowie Unternehmen heute gezielt Verunsicherung erzeugen. Dafür genutzt werden eigentlich völlig unverfängliche Mittel. Also es werden zum Beispiel legitime, echte Informationen auf Faktenbasis ausgesendet. Aber, das große Aber, jedoch wurden immer häufiger unwahre oder zumindest gezielt lenkende Infos in den Informationsfluss eingemischt. Und im Ergebnis weiß der Nutzer nicht mehr, was ist jetzt eigentlich korrekt und was nicht. Was nachdenklich stimmen sollte, Frank Rieger zählt auch staatliche Stellen, auch aus Deutschland, zu den Aussendern von Falschinformationen. Zitat, die lügen ganz offen. Außerdem nutzen einige andere Akteure weitere Strategien. Zum Beispiel, sie unterstützen oder fördern gezielt Gruppen mit abweichenden Meinungen. Zum Beispiel einfach durch Sendezeit oder Aufmerksamkeit und überhöhen so deren Stellung innerhalb einer Diskussion bzw. innerhalb der Berichterstattung. Frank Rieger beschrieb auch Strategien, wie die Glaubwürdigkeit von Akteuren wie nichtstaatlichen Organisationen oder Bürgergruppen gezielt zerstört würde. Das alles, so Rieger, führe unter anderem dazu, und hier nannte er das Beispiel der Brexit-Diskussion in Großbritannien, dass die Akteure oft nicht mehr über die gleiche Realität sprechen würden und Falschinformationen nicht mehr hinterfragt würden.
Und welche Rolle spielt dabei die Netzwerke und die Plattformen?
Na, die sorgen durch Algorithmen unter anderem dafür, dass die Aufmerksamkeit belohnen. Dafür, dass vermeintlich populäre Inhalte immer mehr gepusht werden. Das haben wir bei Carina gerade gehört. Aber auch das ist jetzt nicht unbedingt besser. Verlagere sich die Kommunikation immer mehr in Richtung geschlossener Plattformen wie WhatsApp oder Telegram. Ja, und ebenfalls gruselig, Frank Rieger meint, Akteure wie wahlkämpfende Präsidenten oder auch Parteien, die müssten den Gegner gar nicht mehr überzeugen. heutzutage gegen Wahlen so knapp aus, dass Verunsicherung des gegnerischen Lagers schon ausreiche, um zu gewinnen. Riegers Fazit: Individuelle und öffentliche Kommunikation verwischen zunehmend. Aktuelle Entwicklungen sind nicht mit einer demokratischen Gesellschaft kompatibel. Aber das fand ich wiederum sehr, sehr gut. Er hat auch einen Lösungsvorschlag. Er plädiert dafür, Kommunikation in kleinere Netzwerke und Gruppen zu verlagern, in denen ein Grundkonsens besteht.
Der Bericht zur Informationslage im Internet, einer der ganz großen Talks hier auf der Republika. Viele Leute waren da und haben sich das angehört. Etwas bescheidener ging es auch in den ganz anderen Ecken dieses Digitalkongresses zu, nämlich im sogenannten Makerspace, dort, wo ganz praktisch mit Digitaltechnik gearbeitet wird. Carina, Sie waren bei einem Workshop, bei dem es um Pflanzen und IT ging.
Ja, versprochen wurde mir eine technische Lösung, damit ich meine Pflanzen von der Arbeit oder vom Urlaub aus überwachen kann. Das klingt ja schon mal cool. Und die soll ganz einfach nachzubauen sein in einer Stunde. Der Workshop wurde vom Cairo Hackerspace gegeben und man braucht ungefähr 10 Euro und wirklich viel Probierlust. Es gibt so eine Art Mikrocontroller, das ist so ein ganz kleiner Computer, der ist recht simpel, aber der sammelt Daten und hat quasi ein eigenes Stromnetz. Außerdem braucht man dann noch so einen Sensor für die Feuchtigkeit, den man quasi in den Boden stecken kann, und eine Messstation für die Temperatur der Pflanze. Und dann ist ja eigentlich recht klar, was wir schon von unserer Pflanze lernen können, nämlich wie feucht ist der Boden und wie warm ist der Pflanze. Dann muss man den Minicomputer nur noch mit einer App verbinden, dann einfach ans WLAN anschließen. Dann werden die synchronisiert und von da an kann ich quasi überall auf der Welt schauen, wie geht's denn heute meiner Pflanze, was macht sie so.
Ja, hört sich ziemlich nett an. Irgendwie eine Spielerei, oder?
Ja, total. Ich glaube, das ist auch das Ergebnis, was ich da rausziehe. Das ist einfach eine nette Spielerei, um zu zeigen, so ein winziger kleiner Computer, es ist wirklich einfach ungefähr Geldstück großmäßig, kann quasi schon dafür sorgen, dass ich meine Zimmerpflanze immer im Blick habe. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich habe das jetzt so einfach beschrieben, aber da muss man schon ein bisschen sich reinfuchsen, da muss man ein bisschen was lernen. Und in der einen Stunde kann ich Ihnen aber sagen, da habe ich nicht alles gelernt, was man zu diesem Thema wissen kann.
Ja, auch ich war im Makerspace unterwegs und ich bin auf einen Workshop gestoßen, der sich, Zufall, auch mit Pflanzen beschäftigt hat. Aber hier ging es nicht darum zu sehen, was die Pflanzen machen, sondern wirklich zu hören, was die Pflanzen machen. Und die Lösung, die hat mich durchaus interessiert und vor allem hat mich interessiert, wie die denn entsteht. Und da durfte ich einer Teilnehmerin über die Schulter schauen und da hören wir kurz rein.
Ich bin Patricia Steinmann aus Berlin.
Und Sie sitzen hier im Makerspace auf der Republika und haben ein irgendwie geartetes Gebilde vor sich. Ja, was wird das und was ist das?
Also dieses Gebilde nennt man Platine, habe ich gerade gelernt. Das ist die Form eines Gartenzwerges, weil das Ziel ist, dass wir in unseren Blumentöpfen messen können, wie viel Wasser die Pflanzen brauchen.
Der Workshop heißt ja Give Plants a Voice. Wie kommt dann aus der Platine nachher eine Stimme raus?
Genau, da kommt eine Stimme draus, die man auch einstellen kann. Das ist das übliche Handy-Gepiepse oder Geklingele oder Jiggele. Also ein Ton käme. Es steckt natürlich noch ein bisschen Arbeit drin.
Na dann will ich Sie nicht aufhalten. Machen Sie einfach weiter und erzählen mal, was Sie da gerade tun.
Ich löte übrigens das erste Mal in meinem Leben. Man hat uns das hier schön vorbereitet. Also wir haben diese Platine, wir haben Lötkolben, wir haben Lötzinn. Und wir löten jetzt allerhand Teile, die komplizierte Namen haben, wie Status LED oder Microcontroller, auf diese Platine.
Wie weit sind Sie schon?
Ich habe jetzt schon die Status LED und den Microcontroller aufgelötet. Allerdings habe ich noch nicht richtig raus. Es darf nicht tropfen, sondern das Lötzinn muss fließen und da arbeite ich gerade dran.
Ja, und ganz ehrlich, die Reporterfragen haben das Ganze nicht besser gemacht. Also ich habe die Lehrerin dann doch ein wenig abgelenkt, warum ich dann auch bei Patricia Steinmann mich verabschiedet habe. Ich konnte danach beobachten, wie der Workshopleiter ihr wirklich sehr geduldig und auch sehr nachvollziehbar sie angeleitet hat. Ja, und so viel kann ich verraten. Das Lötzinn, das lief dann auch irgendwann so richtig, statt zu tropfen, und es war erfolgreich.
Und bei uns läuft die Uhr unerbitterlich. Wir sind am Ende unserer Berichterstattung von der Republika 2019 angekommen. Herzlichen Dank an Carina Frohn und Jan Rehm. Und zum Schluss noch das Logbuch.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 95667.
Bist du's wirklich?
Was? Du lebst noch, Dicker?
Wo warst du? habe ich dir doch jedes Mal auf den AB.
Auf deinen AB.
Ich auf deinen.
Du auf meinen was?
Anrufbeantworter.
Anrufbeantworter? Ich habe deinem jedes Mal gesagt, wo ich bin.
Aber jetzt bist du ja nicht mehr.
Was? Ich bin nicht mehr?
Ich meine, auf der Republika ist seit 3 Tagen Geschichte.
Weiß ich doch. Spätestens seit Mama just killed a man.
Aufhören, wir müssen aufhören.
Warum?
Notenfälschung. Wenn wir singen, wird es als tricky Umgehungsversuch der Uploadfilter registriert. Wir landen in der Notenfälscherdatei und kriegen lebenslang Fluchverbot.
Fluchverbot? Ich fluche jetzt schon, bin auf deiner...
Auf meiner was?
Auf deiner 71. Nachricht von 339. Und wenn ich aufhöre, muss ich wieder bei 1 anfangen.
So oft habe ich doch gar nicht. Ein Too Much Didn't Hear-Knopf wäre jetzt doch super.
Alles löschen? Nee, dazwischen gibt's sicher noch was Wichtiges.
Ach, zwischen meinen Anrufen gibt's auch was Wichtiges?
Sind doch Messages aus der Vergangenheit. Wir haben uns halt nicht treffen können. Basta.
Weil du nie was abhörst.
Seit wann willst du denn abgehört werden? Wann sollte ich das denn machen? War doch dauernd unterwegs. Ich höre jetzt gerade deine 71.
Ich weiß, und ich deine 102.
Ich weiß.
Wo waren wir denn?
Ist doch egal. Too much didn't remember. Wir haben's ja auf Band.
Auf Band? Wirklich? Auf Band? Gibt's überhaupt noch Hardware fürs Band?
Ich hab's auf Speicher, klingt ja noch blöder. Hättest du lieber Text? Bin im Makerspace. Und ich sitz in der Denkfabrik. Hey, auf Stage 4 gibt's Best of DSGVO Armageddon. Wer soll denn das lesen, wenn doch jetzt rauskommt, wie viele Leute gar nicht lesen können? Was bleibt, ist nur unser Gequatsche. Für unsere Enkel. Zum Ablachen. Über unsere Probleme.
Daraus wird nix. Muss erstmal jemand einen Langzeitspeicher erfinden.
Digitales Logbuch. Name: Nelke Wolfgang. File closed.
Sternzeit: 11. Mai. Indien vermüllt die Umlaufbahn. Indien hat 1980 seinen ersten Satelliten ins All geschossen. Inzwischen gehört das Land mit gut 7 Raketenstarts pro Jahr zu den etablierten Raumfahrtmächten. Ende März hat Indien auf ebenso eindrucksvolle wie unkluge Weise gezeigt, was es im Weltraum kann. Es hat mit einer Rakete einen eigenen Satelliten abgeschossen. Solche Machtspielchen zeugen von viel Können, aber von wenig Verstand. Denn bei einer Kollision von Rakete und Satellit entstehen Tausende von Trümmerteilen. Weltraumschrott ist äußerst gefährlich. Besonders gefürchtet ist der Kessler-Effekt. Schrottteile treffen intakte Satelliten und zerstören auch diese. So nimmt der Weltraummüll lawinenartig zu. Der von Indien abgeschossene Satellit befand sich zum Glück auf einer nur etwa 300 Kilometer hohen Bahn. Die meisten Trümmerteile werden dort aufgrund der Reibung an der dünnen Restatmosphäre binnen einiger Monate abstürzen und verglühen. Doch sicher sind etliche Teile auch auf höhere Bahnen geschleudert worden, wo sie jahrelang eine Gefahr darstellen, unter Umständen sogar für die internationale Raumstation. Auch die Sowjetunion, die USA und zuletzt im Jahr 2007 China haben schon demonstriert, dass sie Satelliten im All zerstören können. Bis heute kreisen tausende Trümmer dieser Abschüsse um die Erde. Im Ernstfall gegnerische Satelliten zu zerstören, mag im ersten Moment verlockend wirken. Tatsächlich aber wird der Weltraumschrott irgendwann auch noch andere Satelliten treffen, womöglich sogar die eigenen.
Nach den Nachrichten geht es bei Streitkultur um die Meinungsfreiheit. Müssen wir gefährliche Meinungen zulassen? Darüber wird ab 5:05 hier im Deutschlandfunk diskutiert. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse an Computer und Kommunikation.